Deswegen entwickelt sich die Kompetenz auch in der Regel nicht so schnell. Auch bei den Menschen, die von sich glauben, von vornherein sehr medial zu sein. Also, oder auch sagen, ja, ich habe das schon, seit ich ein Kind bin. Ich kann das schon immer und bei mir kommt das sowieso immer. Das hat uns ja auch die Erfahrung mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen gezeigt, dass das aber nicht unbedingt ein Kriterium dafür ist, dass das dann auch sehr schnell in einen Zustand sich entwickelt, wo wir sagen, damit kann man arbeiten, das ist sehr, sehr fein. Tut es trotzdem nicht, weil eben diese andere Instanz dennoch da ist. So, also lange Rede, kurzer Sinn, da kommt man nicht dran vorbei, ne?
Nee.
Am Mind. Ja.
Hallo und herzlich willkommen bei Mind Meets Spirit, dem Podcast für mediale Coaches. Mein Name ist Asu Dogan.
Und ich heiße Steffi Mittenzwei. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts Mind Meets Spirit. Ich bin Asu.
Und ich bin Steffi.
Und heute geht es, tadadada, volle Überraschung, um Medialität.
Echt?
Wären wir nie drauf gekommen.
Nee.
Wir haben uns ja überlegt, so wie wir die Reise gestalten wollen, ne? Diese Podcast-Reise. Mhm. Und so der nächste logische Schritt war dann in unseren Gesprächen, dass es heute mal darum gehen darf, was unsere persönlichen größten Lerneffekte gewesen sind auf dieser Reise der Entdeckung der eigenen Medialität oder der Erinnerung an die eigenen Medialität. Und dann haben wir uns natürlich auch nochmal gefragt, so, was ist denn davon eigentlich neu? So, was hat man noch nicht gehört? Also wir wollen euch ja auch gerne Dinge erzählen, die ihr vielleicht auch so noch nicht gehört habt und das mal so ein bisschen auch von verschiedenen Seiten beleuchten. Und was würdest du denn sagen, was das für dich so, ja, oder was war so der Punkt, an dem du gemerkt hast, ah, da gibt es jetzt irgendwie einen Lerneffekt über dieses ganze Mysterium, ja, oder die spirituelle Sicht auf Medialität und die rein, finde ich, praktische Erlebenssicht, ne? Das sind ja so wie zwei verschiedene Perspektiven. Mhm. Einmal das, was man in der Theorie gehört hat, gelesen hat oder glaubt. Und das, was dann aber tatsächlich in der eigenen Erfahrenswelt sich manchmal ja auch nochmal anders darstellt. Magst du mal erzählen, was es bei dir war?
Ja, also, oder vielleicht so, wir haben ja in der zweiten Folge schon darüber gesprochen, was es, inwiefern Medialität auch unser Leben konkret bereichert, wie sich das zeigt. Und ja, vielleicht kann ich ja mal damit anfangen, zu benennen, wie sich mein Blick auch auf meine eigene Wahrnehmung verändert hat oder was da so die Reise war. Weil ja, wer die vorherigen Folgen schon gesehen hat oder gehört hat, weiß, dass ich am Anfang dachte, besonders Medialität, also die Wahrnehmung von Dingen, die keinen Körper haben, ja, nicht Sensitivität, das Einanderlesen, sondern Medialität, das kann ich gar nicht, habe ich ja gedacht. Ja. Und habe dann ja festgestellt, ach doch, kann ich wohl. Und dann war im Grunde die nächste Erkenntnis, das habe ich auch schon die ganze Zeit gemacht.
Mhm.
Und von diesem Moment an ging es dann im Grunde darum, zu erkennen, an welchen Ecken und Enden, das eigentlich in meinem Alltäglichen schon da ist. Also das eine ist, ich dachte am Anfang, ich muss viel üben. Ich habe auch viel geübt. Aber eigentlich war es vielmehr ein Erkennen, oder das ist das, was sich durch das Üben auch gezeigt hat, ach, das ist ja etwas, was die ganze Zeit schon da ist. Das ist das eine. Und dann schaltete sich dazu immer so eine Stimme, eine innere, die gesagt hat, ja, aber. Und ich glaube, das würde ich mal so als die zwei großen Lernfelder benennen im Zusammenhang mit meiner Wahrnehmung und auch nochmal konkreter vielleicht mit der medialen Wahrnehmung, die ich dazu erarbeiten hatte und wahrscheinlich immer noch in Teil noch habe. Einmal eben dieses Verfeinern von dem, ich würde es fast beschreiben wollen wie so ein Klangteppich, den man so im Inneren mit sich trägt. Der ist einfach, der ist normal. Das ist wie, so stelle ich mir vor, dass Grundschullehrer oder Erzieher in Kindergärten, dass die das gar nicht mehr merken, was die eigentlich den ganzen Tag für eine Lautstärke um sich herum haben. Die blenden es einfach aus und fokussieren halt auf einzelne Gespräche, einzelne Geräusche. Und ich glaube, so ist es zumindest für mich. Kannst ja gleich mal sagen, ob du das so empfindest und ob ihr das auch so empfindet. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben und uns ein Feedback geben. Es würde mich wirklich interessieren. Ich empfinde das so, als hätte ich einfach mein Leben lang wie so ein Klangteppich aus inneren Stimmen, aus Infos, die ich kriege über verschiedene Wahrnehmungskanäle, und es ist einfach da. Und ich habe das gar nicht mehr wahrgenommen, weil das einfach mein Normal ist. Und da anzufangen, rein zu zoomen und einzelne Dinge wie an so einem Mischpult, einzelne Stimmen lauter oder leiser zu schalten, einzelne Instanzen lauter oder leiser zu schalten, das finde ich ist Training der Wahrnehmung. Und wahrscheinlich gibt es dann so einen Bereich auf diesem Pult, wo so kritische Stimmen sind, die sagen, ach, weiß ich nicht, ist das jetzt schon genug, ist das, ne? Kann es sein, ach, das habe ich doch jetzt aber über, das habe ich doch beobachtet, das habe ich doch an irgendwelchen Dingen erkannt. Das ist also ein Teilbereich, den es halt auch gilt, kennenzulernen und zu regulieren. So würde ich es beschreiben. Kannst du da was mit anfangen?
Ja, definitiv. Also ich habe gerade, während du erzählt hast, darüber nachgedacht, wie das bei mir so war. Und es gibt bei mir eigentlich so zwei Phasen meiner Medialität, würde ich sagen. Also die erste Phase, die war von Anfang an einfach, hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, dass ich einfach Dinge gewusst habe, ohne dass ich wusste, woher ich sie weiß. Oder ich habe das gefühlt, also heute weiß ich, dass es fühlen. Früher, ich habe aber einfach sehr lange früher gedacht, dass es etwas ist, was ich denke oder glaube. Mhm. Also ich habe das sehr, sehr stark auf meinen Verstand projiziert, meine Wahrnehmung. Und habe dann gedacht, jetzt kriege ich gerade eine Bestätigung. Das ist so schön. Das ist jetzt Live-Beispiel. Also ich habe wirklich sehr viele Jahre gedacht, dass ich vielleicht zu viel denke. Mhm. Und dass ich konstruiere, dass ich Dinge interpretiere, dass ich mir das einbilde. So. Mhm. Und hauptsächlich habe ich das aber als Denkvorgang eingeordnet. Also es war bei mir in der Kategorie Denken. Und dann habe ich gegengesteuert durch Denken. Mhm. Und das ist dann sozusagen die schattige Version der Medialität, das Denken zu kontrollieren, es zu zerdenken. Ja, also das könnte man jetzt so, wenn man das pathologisieren wollte jetzt, das ist ja hier auch ein bisschen ein Psycho-Podcast, Mind Meets Spirit. Ich erinnere nochmal an den Namen. Ich glaube, das merkt sich dann besser ein im Gehirn, weil wir es ja gerade so stark von Denken haben. Mhm. auf jeden Fall, wenn man es pathologisieren wollte, würde man das eine Denkstörung vielleicht nennen, wenn man das so ins Extrem, ne? So Grübelzwang. So, also ich habe das als Grübelzwang wahrgenommen. Es hatte damals keinen Namen, aber es war es am Ende, weil ich habe dann das so seziert, die Wahrnehmung. Also ich habe was gespürt, etwas gewusst und habe dann das Drumherum quasi, was so Indikatoren dafür gewesen wären, dass das stimmt, seziert, indem ich Menschen sehr genau beobachtet habe, Dialoge. Ich glaube, auf die Art habe ich mein Gedächtnis auch so stark trainiert. Ich habe unglaublich, immer noch, behaupte ich, für mein Alter gutes Gedächtnis. Okay, es lässt mich manchmal im Stich, aber meistens funktioniert es sehr zuverlässig, was Namen und so weiter angeht und auch Erinnerungen einfach an Gespräche. Mhm. Und das habe ich mir damals antrainiert, indem ich Vorgänge seziert habe. Und ich hätte das dann, um danach zu wissen, ob meine Wahrnehmung, / Einbildung, wirklich stimmt. Mhm. Und dann konnte ich auf diese Art mir selber das Gefühl geben, ich habe das unter Kontrolle, was ich wahrnehme, was nicht stimmte. Und das war so die erste Phase meiner Medialität, wo mir nicht klar war, dass das Medialität ist. Ja, ich wusste, das gibt sowas und so, aber ich habe auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkannt, was meine Medialität eigentlich blockiert, ja, so, dass ich sie überhaupt so nennen kann. So. Und die zweite Phase, die war anders, weil die war dann mit über das Denken hinaus Wahrnehmungen zu haben, weil mein, das habe ich in der einen Folge schon erzählt, mein Denken ja komplett runtergefahren war aufgrund meines Schocks. Mhm. Und da kamen dann natürlich mehr dazu. Also Wahrnehmungen, die körperlich waren, die andere Sinne noch berührt haben und so weiter. Und so hat es dann eine andere Dimension bekommen und hat dann für mich auch klar gemacht, was hat es denn früher eigentlich behindert? Also das war dann auch so das Lernfeld letztendlich, über das wir heute auch sprechen wollen. Wie habe ich denn erkannt, dass es das ist und wie, was habe ich dann dagegen tun können oder dafür tun können? So. Und was für mich interessant war, war dann, als ich angefangen habe, mich mit Aktivmedialität zu beschäftigen, wie ich das jetzt sozusagen, das, was da ist, plötzlich verfeinern kann, mhm. ja. Und warum, mit das ist auch im Übrigen das Anliegen, mit dem ja die meisten Menschen dann zu uns kommen. Sie wollen es verfeinern, sie wollen es üben. Mhm. Manche wissen schon, dass es so ist und wollen es halt eben verbessern. Und andere glauben nicht, dass es so ist und wollen es aber erfahren, mhm. ja, so. Da klar zu machen, dass es im Grunde gar nicht darum geht, etwas zu verfeinern, sondern erstmal die Filter eben wegzunehmen und das als Lernfeld zu sehen, ja. Und daraus ist letztendlich auch das Konzeptionelle entstanden, was wir jetzt nun tun, wo wir auch glauben, dass das einfach der wirksame Weg ist mhm. für uns, zu sagen, okay, wo starten wir denn und was hat es denn früher behindert, ja. Und ich kann zum Beispiel für mich sagen, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit die ersten 40 Jahre meines Lebens mein Denken. Ganz klar. Weil mein Körper hat es immer gespürt. Ich habe einfach das körperlich gespürt. Ich habe das über mein Nervensystem gespürt. Ich wurde unruhig oder nervös oder ich habe mich unwohl gefühlt oder eng. Ich habe Menschenmengen nicht gemocht. Ich habe Ängste teilweise gehabt, die ich nicht einordnen konnte. Ich habe Tagträume gehabt, ich habe Visionenbilder gehabt, die ich aber als Fantasie eingeordnet habe. Und warum ich das nicht erkannt habe, dass es Medialität ist, war mein starkes Denken. So. Mhm. Und meinem Körper das Signal zu geben, alles ist in Ordnung. Also daraus ist ja auch letztendlich das entstanden, dass wir sagen, ja, Medialität hat, oder jeder Prozess hat drei Ebenen. Ja? Kopf, Gefühle, und Körper. Und jetzt kommt das große Aha-Erlebnis. All diese Ebenen werden angesteuert vom Kopf. Oder? Mhm. Also, ich hör mal an der Stelle auf, weil sonst kann ich aber so lange referieren und monologisieren und wollte jetzt mal wissen, sind das die Punkte, die du für dich auch so jetzt identifizieren würdest oder hast du noch andere Erfahrungen, die du vielleicht für die Zuhörer einfach auch interessant, Zuschauer natürlich auch, was es noch sein kann, ja, wie sich das so tarnt sozusagen, was die Medialität eigentlich so überlagert. Ja, mhm. so.
Ja, also ich glaube wirklich, dass das für, das beobachte ich ja auch bei unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass das, also dass man es auch als Denken wahrnimmt, dass der Überbegriff ist. Und so war es ja auch bei mir, und das ist noch gar nicht so lange her, dass ich erkannt habe, dass ich einfach für bestimmte Wahrnehmungskanäle mir einen Namen gesucht habe. Ich habe vieles davon halt Beobachtung genannt, was mhm. ja dann, ne, vom Kopf her kommt. Und ich habe jetzt erst nochmal eine neue Facette oder eine neue Schicht wahrgenommen oder erkannt, was noch alles eigentlich diese Wahrnehmung ist und was ich noch alles unter Denkprozessen abgespeichert hatte. Mhm. Und ich würde bei mir auch sagen, ich habe halt ganz lange, ich habe das einfach überhaupt nicht gecheckt. Ich habe gar nicht gecheckt, dass da Worte in meinem Kopf sind, die da eigentlich gar nicht also ohne Wahrnehmung gar nicht sein könnten.
Die da nicht hingehören. Die da nicht hingehören. Das habe ich gerade so gehabt. Oh, weil das kommt ja jetzt auch oft in Übungen und so, dass Leute sagen, oh, da hatte ich plötzlich ein Wort. Also jetzt ne, beim Üben erkennen sie es dann, aber so im Alltag, wenn es plötzlich da ist, weil Denken geht ja so blitzschnell.
So. Und, aber das, ich habe es halt, da waren Worte und ich habe sie aber, ich wusste, das, für mich ist es normal, dass halt so Worte damit rumgeistern, von denen ich nicht weiß, wo die herkommen, aber die ja schon irgendwas mit dem Kontext auch zu tun haben. Und die ich aber nicht erklären kann. Aber das war für mich gar kein Störgefühl mehr. Und ich habe als Kind ganz viel über den Körper wahrgenommen und reguliert. Und das hat mich aber wahnsinnig beängstigt und verunsichert. Hat auch meine Eltern massiv verunsichert, die das natürlich mitgekriegt haben, wie verunsichert ich bin. Ich wurde von oben bis unten durchgecheckt, über einen längeren Zeitraum immer wieder, um zu gucken, um rauszufinden, was ist los mit mir. Es hat aber mehr dazu geführt, dass ich mich falsch gefühlt habe, zu sensibel, zu ängstlich, zu irgendwie
hysterisch,
anders irgendwie und nicht kapiert habe, was es eigentlich ist. Und das ist halt einfach diese sehr feine Wahrnehmung. Man könnte auch sagen, vielleicht so eine Form von Hypersensibilität. Ja. Das gab es, aber diese Einordnung oder diese Erkenntnisse gab es damals nicht. Deswegen wurde dann irgendwann praktisch ein Stempel drauf gemacht, ja, die ist ein bisschen komisch, aber es ist scheinbar, so ist es halt. Ja, es ist scheinbar jetzt nicht total dramatisch. Da geht jetzt erstmal nichts kaputt.
Spannend.
Und dann habe ich aber, ohne dass ich das gemerkt habe, und das ist jetzt etwas, womit ich eben arbeite, das auch mehr und mehr wieder freizulegen. Ich habe dann angefangen, unbewusst wohlgemerkt, meinen Körper abzuschalten. Also das geht so blitzschnell, dass ich es gar nicht merke. Ich habe irgendwo eine körperliche Wahrnehmung und ich checke sofort rein. Ist das was mich jetzt irgendwie, brauche ich diese Info? Nee, weg damit. Und so habe ich das irgendwie, also ich habe immer noch diese feine Interozeption, diese Innenwahrnehmung. Aber das wird alles sofort immer ausgeblendet, wenn ich, ohne dass ich es gemerkt habe, gecheckt habe, ja, ist okay, es braucht mich jetzt nicht zu stören.
Es ist ja auch ein Schutzmechanismus vom Körper.
Ja.
Ja, also wenn wir jetzt mal so im Traumabereich wären, was wir ja immer sind bei so einer Reaktion, was nicht heißt, dass es eine Störung ist, aber ein Einfrieren, und das kenne ich auch, also auch aus der Kindheit vor allen Dingen, das ist auf jeden Fall eine Überforderungsreaktion, also ich schiebe es weg und dann nehme ich weniger wahr automatisch, weil der erste Wahrnehmungspunkt ist ja die physische Ausstattung. Also über irgendeinen Weg muss die Information dich erreichen. Das ist ja das, was so spannend ist, wenn Menschen anfangen, Medialität aktiv zu üben, dass sie sehr stark eben in den Kopf gehen und in den Scheitel öffnen und keine Ahnung, irgendein Lotus-Chakra-Ritual machen und die Zirbeldrüse freipusten und so weiter, ja. Und, weiß ich nicht, 3 Tage fasten, was ja alles überhaupt nicht notwendig ist aus unserer Erfahrung, ja. Und dann glauben, dass dann Medialität sich entwickelt und schneller entwickelt, was nur halb wahr ist aus meiner Sicht.
Ich habe das auch ausprobiert. Ich wurde gerade gestern wieder gefragt, ob ich überhaupt Gluten esse, weil Gluten ja die Wahrnehmung vernebelt. So war, glaube ich, das Wording.
Ah ja.
Und ich habe das ausgetestet für mich, weil mein Körper so erstmal Gluten verträgt. Aber ich habe, als ich in die Medialität gestartet bin und die Ausbildung gemacht habe, habe ich eine ganze Phase Gluten komplett weggelassen. Und es macht was mit mir, es macht auch positiv was mit mir, aber meine Wahrnehmung wird dadurch nicht besser und auch nicht schlechter.
Also das deine mediale Wahrnehmung, muss man vielleicht noch mal ein bisschen unterscheiden.
Ja, beides, also, aber.
Beides, also,
aber auch die mediale Wahrnehmung, diese feinen Nuancen verändern sich nicht bei mir.
Das gilt für mich genauso. Gluten. Also ich meine, ich habe in der schlimmsten Schocksituation trotzdem mediale Informationen gehabt und Wahrnehmung gehabt, auch haptische, körperliche, also wirklich visuelle. Ja. Was mit Sicherheit sein kann, und das ist auch immer unsere Empfehlung, substanzarm sich zu leben. Also, aber man, also ich trinke zum Beispiel keinen Kaffee, aber ich trinke den nicht, weil ich ihn einfach überhaupt nicht vertrage. Und weil er, natürlich ist es von Vorteil dann, dass mein Körper nicht so schnell in irgendwelche Reaktionen gerät durch Substanzen, und ich esse zuckerarm. Aber das hat ja andere Gründe auch. Es hat ja auch damit zu tun, dass ich regulierter bin dadurch, dass ich dann das, was ich wahrnehme, viel besser verarbeiten kann. Das ist ja der große Benefit von dem Chakra freimachen und Zirbeldüse frei pusten oder Ritual machen. Und das hat ja damit zu tun, oder ein Öl verwenden. Aber es sind alles keine Effekte auf die mediale Wahrnehmung. Die entwickelt sich nach unserer Erfahrung über andere Wege deutlich effektiver. Mhm. Und das ist so, glaube ich, das größte Lernfeld für mich gewesen, oder das Learning, ja, zu sagen, ich muss eigentlich nur Dinge wegschaffen, die das behindern, und nicht, ich muss noch was obendrauf tun. Also wenn ich ein Feuer mache, dann mache ich ein Feuer, weil ich das als Element nutzen will, um etwas zu katalysieren, oder weil ich eine Intention anders setzen will, weil ich das hier irdisch anders in einen Manifestationszustand bringen will, aber nicht, weil es einen positiven Effekt auf meine mediale Wahrnehmung hat.
Und weil es nicht ohne geht.
Und weil es, also, ja, und nicht, weil es nicht ohne geht, genau. Und das manche fragen ja auch, wie geht das mit dem An- und Ausschalten und so weiter, ja. Im Grunde musst du es ja nie ausschalten, doch du entscheidest, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, und das kannst du in dem Moment, also entscheiden, was du bekommen möchtest. Das kannst du aber dann insbesondere gut, wenn du weißt, was es eben überlagert hat. Und wenn du es klar trennen kannst, woher kommt die Information und was ist es jetzt für eine Wahrnehmung. Mhm. Und das ist auch so der positive, die Nebenwirkung, oder? Von Medialität.
Ja, und ich glaube, aus meiner Erfahrung, aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung und auch aus der Beobachtung der Ausbildungsteilnehmerinnen und Ausbildungsteilnehmer, geht es wirklich mehr darum, mit diesem Mischpult zu arbeiten und zu gucken, okay, was findet sich denn da eigentlich? Was sind es für verschiedene Stimmen? Überhaupt mal zu checken, dass es verschiedene Quellen hat und dass ich die eben auch lauter und leiser stellen kann und dass ich dadurch halt auch wie den Raum erweitere zwischen dem, was reinkommt, und dem, was ich daraus mache. Das ist ja so spannend, ja. Und weil du eben gesagt hast, es ist ja der Kopf, der das regelt. Ja, und reinkommt tut's aber nicht über den Kopf.
Ja.
Ja, es kommt ja über andere Instanzen rein. Und das darf man erst mal kapieren, dass Wahrnehmung über andere Kanäle läuft und dann erst der Kopf dazukommt und interpretiert und kleinredet oder lauter stellt oder leiser stellt oder beiseite schiebt, das ist ja der zweite Schritt.
Ja, aber der ist ja so schnell.
Das ist so schnell.
Dass du das dann eben nicht immer unterscheiden kannst. Das ist ja zuerst eine Körperreaktion beispielsweise, weil der Kopf sofort in die Analyse dieser Wahrnehmung geht und es zuordnen will. Das ist ja wie so eine Schutzinstanz, die permanent einordnen möchte, was du wahrnimmst, weil ihr Auftrag genau das ist. Mhm. Und wenn man ihr den Auftrag erteilt, dann ist ja sehr erstmal gut, aber es muss eben wie eine neue, wenn man das Mischpultbild nimmt, oder ich mag ja zum Beispiel auch das Bild mit der Radiostation, also den Sender richtig einzustellen, so dass der Verstand oder der Kopf weiß, aha, okay, das ist das, aber es ist außerhalb von meinem Verantwortungsbereich. Das ist jetzt nicht mein Job. Mhm. Also, das ist, glaube ich, wichtig. Und dann zu merken, aha, jetzt wird interpretiert oder wird beobachtet. Mhm. Aber eigentlich gehe ich noch einen Schritt weiter zurück und guck, war meine Wahrnehmung zuerst da? Mhm. Ja. Und so komme ich, glaube ich, in diesen Modus von mit dieser Kompetenz lernen, umzugehen, und sie eins anzuwenden. So. Ja. Und dann ist Medialität eine richtige Superkraft.
Ja. Und ich habe ja in den letzten Jahren oder so am Anfang der Übungsphase auch mit anderen Medien gearbeitet. Also wir haben uns gegenseitig dann Kontakte gegeben und Aura-Readings gemacht füreinander, die auch ihre Ausbildungen bei anderen Lehrerinnen und Lehrern gemacht haben. Und manche haben schon zu dem Zeitpunkt, als ich sie getroffen habe, 2 oder 3 Jahre geübt und waren an einem Punkt, wo ich dachte, also da, wie kann das sein, dass du jetzt noch, also ohne das werten zu wollen, ne? Aber die haben sich immer noch nicht vertraut, die waren sich immer noch ganz unsicher an manchen Stellen. Und das habe ich dann eine Weile beobachtet und auch bei mir selber beobachtet und bin dann halt auf den Trichter gekommen, okay, das hat nichts damit zu tun, dass die nicht genug üben. Damit hat das einfach nichts zu tun, sondern, und da gibt es ja dann praktisch noch eine dritte Instanz. Das erste ist das, was als Wahrnehmung reinkommt. Das zweite ist die Interpretation unseres Gehirns. Und dann kommt die Stimme, die über diese Interpretation wertet und urteilt. Ja? Und damit dürfen wir eben auch arbeiten. Und das ist ja der Grund, weswegen wir uns die schlaue Idee überlegt haben, eine Masterclass zu dem Thema zu machen, ja, genau da anzusetzen, zu gucken, okay, wer redet denn da eigentlich noch mit, abgesehen von dem, was wir wahrnehmen und dem, was wir daraus machen,
ja,
wer redet da noch mit und warum und was machen wir denn mit der Erkenntnis?
Ja. Genau, wie können wir die einordnen, ja, so in dieses ganze Konstrukt, ja, in diesen Kompetenzbereich, ja. Also es ist ja wie eine Schwachstelle dann auch eben im Kompetenzbereich und gleichzeitig,
ja,
und gleichzeitig ist es aber ein Instrument, was du benötigst, um, wenn du zum Beispiel sagst, du willst deine mediale Wahrnehmung nicht nur für dich anwenden, sondern du willst sie auch für andere anwenden, weil sie ein zusätzliches Werkzeug für dich ist, dann brauchst du ja wiederum auch diese Instanz, weil die ja wie so eine Verarbeitungsinstanz auch eben ist, aber sie zu erkennen, sie benennen zu können und ihre Muster zu erkennen, glaube ich, ja, oder ihre Tarnung, ihre Tarnkappe. Mhm. Und dann zu sagen, okay, wie integriere ich die dann aber auch rein in dieses Ganze? Ja. Ich bin ein mediales Wesen, ich bin ein denkendes Wesen, ein fühlendes Wesen. So.
Und ich glaube, das ist etwas, was uns vielleicht auch deutlich unterscheidet, sowohl im medialen Bereich als auch im therapeutischen vielleicht oder Coaching-Bereich, eben nicht den Ansatz zu verfolgen, die Stimme wollen wir weghaben.
Mhm.
Das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht, das hindert uns, das limitiert uns irgendwie, sondern zu sagen, okay, wie du es gerade gesagt hast, wie können wir das denn integrieren, kennenlernen, vielleicht die Mission erkennen, die diese Instanz verfolgt. Das ist ja irgendwie so eine Mischung aus eben diesem, was wir gemeinhin vielleicht unter Ego verstehen, ja, in Kombination mit unserem Denkapparat. Die beiden tun sich dann zusammen. Und wie können wir das denn für uns nutzen?
Ja.
Und nicht einfach, da will ich nicht.
Sondern als Partner, ne? Als Partner ins Boot holen.
Ja.
Ich glaube, das ist wirklich eines der größten Lerneffekte, dass das, was die Medialität eigentlich behindert, was eben stark mit dem Denken zu tun hat. So.
Mhm.
Das zu identifizieren und dass es uns nicht hilft. Ja, das Denken hilft uns nicht. Und gleichzeitig, so trivial die Information klingt, so komplex ist sie doch auch, wenn man versucht, das aufzudröseln oder aufzubrechen und zu sagen, okay, jetzt will ich da aber rangehen. Ne? Es ist nämlich gar nicht so einfach.
Nee, und es ist einerseits die Komplexität und andererseits auch die Intensität. Weil, nochmals, es ist ja eine Schutzinstanz.
Ja.
Und da geht es nicht darum, uns davor zu schützen, dass uns nicht der Fingernagel einreißt, sondern es geht um unser Überleben.
Ja.
Und diese Intensität ist dahinter, diese Power ist dahinter. Und es berührt auch immer wieder so mein Herz, zu sehen, wenn dann Teilnehmerinnen und Teilnehmer so merken, ah ja, okay, das ist, jetzt mache ich mich wieder selbst klein, ja, aber... Ich kann da muss doch was dran sein. Also das zu erkennen, reicht halt nicht im ersten Schritt, ja, sondern du darfst da wirklich dranbleiben an der Thematik auch.
Ja, der erste Punkt ist das Aufeinandertreffen dieser Instanz und der Instanz, die Wahrnehmung ja auch entwickeln will. Also, dass die beiden sich erstmal begegnen. Das ist so der erste Schritt. Und dann ist es ein Prozess, daran zu arbeiten. Und der kann ja auch durchaus parallel laufen zum Üben und zum Erkunden.
Ja, klar.
Und es ist auch kein Leistungssport am Ende, zu sagen, ja, es gibt ja auch nicht so einen Standard, das und das muss man erreichen und dann hat man es erreicht und dann ist es eben so individuell. Mhm. Und ich glaube, das darf man so auspacken, so nach und nach. Und deswegen entwickelt sich die Kompetenz auch in der Regel nicht so schnell. Auch bei den Menschen, die von sich glauben, von vornherein sehr medial zu sein. Also, oder auch sagen, ja, ich habe das schon, seit ich ein Kind bin, ich kann das schon immer und bei mir kommt das sowieso immer. Das hat uns ja auch die Erfahrung mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen gezeigt, dass das aber nicht unbedingt ein Kriterium dafür ist, dass das dann auch sehr schnell in einen Zustand sich entwickelt, wo wir sagen, damit kann man arbeiten, das ist sehr, sehr fein. Tut es trotzdem nicht, weil eben diese andere Instanz dennoch da ist. So, also lange Rede, kurzer Sinn, da kommt man nicht dran vorbei, ne?
Nee, kommt man nicht.
Am Mind.
Ja.
Da
nee,
kommt man nicht kommt vorbei.
Man nicht vorbei.
Ach, wo der Name jetzt schon wieder Sinn macht.
Herrlich.
Herrlich. Ja, aber man kommt einfach nicht dran vorbei. So, und soll man auch gar nicht.
Ja.
Soll man auch gar nicht. Es geht gar nicht darum. Also, ja, das ist auch eine tolle Erkenntnis.
Ja, und vielleicht an der Stelle die Einladung, wenn du Lust hast, da noch ein bisschen tiefer zu tauchen. Dann komm doch in unsere Masterclass. Wir verlinken das in den, möchtest du es sagen, in den Show Notes. ja, weil wir haben so verschiedene Charaktere ausfindig gemacht.
Ja, kann man so sagen, genau.
Ja, und den gehen wir auf die Spur, den kommen wir auf die Schliche. Welche davon wohnen vielleicht in dir? Vielleicht nur eine oder wahrscheinlich mehrere in verschiedenen Ausprägungen. Was ist deren Ziel? Wie können wir die einfangen?
Genau, begegne deinem Mind.
Yes.
Also, wenn du Lust hast, dann klick da unten drauf, hol dir die Masterclass und begegne deiner Maske.
Ja.
Verkleidung. Ja, sehr, sehr spannend. Und wie immer auch an der Stelle noch die Aufforderung an euch, Themenwünsche, wenn ihr irgendwie sagt, jetzt, boah, das hat mich total gecatcht, könnt ihr darauf noch mal tiefer eingehen, dann hast du die Gelegenheit, da unbedingt in den Kommentaren reinzuschreiben, was das wäre. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Feedback, Komplimente.
Ja, davon am liebsten sehr viel.
Oder auch, was auch immer.
Auf allen Kanälen.
Genau. Was auch immer dir gerne noch vorschwebt, was du loswerden willst. Mach das, wir freuen uns sehr darüber. Und mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch.
Mir auch, so ein bisschen.
Es freut mich unglaublich, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Folge und sagen vielen Dank an dieser Stelle und bis bald.
Bye.